Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Das ist ja so ein Wahnsinnsgeräusch. Ja, dann musste man ja, wenn sobald die Zellentür aufging, dann musste man dann dastehen, wie so ein Zinnsoldat.
Droger zählt ja als Endstation. Betroffene, die hier gewesen sind, sie werden kaputt gemacht. Und durch diesen ständigen Drill und diesen Gewalttaten, denen sie ausgesetzt sind in Torgau, also ich für mich persönlich muss sagen, Torgau ist eigentlich das, was mich im Negativen geprägt hat.
Diese Einrichtungen sind rechtsstaatswidrig gewesen. Sie waren angelegt, Menschen zu brechen, dann neu aufzubauen als kommunistische Persönlichkeiten. Das Brechen ist offenbar ziemlich oft gelungen. Sozialistische Persönlichkeiten habe ich noch keine getroffen, die da rausgekommen wären.
Tagelanger Dunkelarrest, militärischer Drill, willkürliche Gruppenbestrafung. Der geschlossene Jugendwerkhof Torgau war das wohl schlimmste Erziehungsheim der DDR. Kinder wurden hier monatelang eingesperrt, um sie im Sinne der DDR-Ideologie umzuerziehen. Letztlich, um sie zu brechen. Ein Kapitel der DDR, das erst seit kurzem überhaupt aufgearbeitet wird, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Die Hölle von Torgau, wie DDR-Umerziehungsheime Kinder auf Linie brachten, das ist heute Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon Manfred Götzke.
Also das Erste, was jetzt hier passiert ist in Torgau, war dann, wenn man reinkam, eben halt dieses Stillgestanden, wie es hier steht. Dann kam dieses Ausziehen. Das heißt, man hat seine Bekleidung abgegeben in der Kleiderkammer, kriegte dann hier die Einheitssachen von dem geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. Dann wurden die Haare abgeschnitten, also auch bei den Mädchen wurden die Haare dann grundsätzlich abgeschnitten, aus hygienischen Gründen, so hat man es genannt.
Corinna Thalheim führt durch den Ort ihres Martyriums. Fast routiniert erzählt sie mir vom Tagesablauf, vom Leben an diesem Ort, von den Tätern, von deren Opfern. Thalheim ist nun schon sehr viel länger aus freien Stücken an diesem Ort, als sie hier eingesperrt war. 3 Monate haben gereicht, um sie fast zu zerstören.
Und dann war laut Hausordnung die Einweisung 3 Tage Einzelarrest. Das heißt so Aufnahmearrest, der konnte aber auch länger sein wie 3 Tage. Also es waren selten welche wirklich nur 3 Tage in diesem Einzelarrest. Die waren meistens immer länger.
Das sind ja heftigste Haftbedingungen eigentlich.
Das sind heftigste Haftbedingungen, ja.
Wir sind in der Gedenkstätte Jugendwerkhof Torgau im Norden Sachsens. Hier sollten bis zum Ende der DDR Jugendliche, die vom sozialistischen Pfad abgekommen waren, zu systemkonformen Menschen umerzogen werden. Mit allen erdenklichen Mitteln. Hier im Verwaltungsgebäude der Anstalt, wo früher die Akten der Jugendlichen geführt wurden, erinnern heute vergilbte Fotos und Dokumente an das, was sich hinter hohen Mauern abgespielt hat. Die buschikose blonde Frau zeigt auf eine Glaswand. Dahinter ein dunkler Raum, 4 Quadratmeter, die Wände grauer Beton.
Einzelarrest sah auch so aus, dass eben halt, es war nichts weiter drin wie in dieser kleinen Zelle eine Pritsche, die am Tag hochgestellt werden musste. Und ein Hocker in der Mitte des Raumes und dann eben halt der Kübel für die Notdurft. Mehr war in dem Raum nicht drin.
Also ich kenne das eigentlich nur so aus Stasi-Gefängnissen, solche Bedingungen.
Boah, das war nicht nur in Stasi-Gefängnissen so. Also Haftbedingungen haben wir ja überall gehabt. Aber wie gesagt, hier drin war es eben dann wirklich so, dass eben halt auch die Jugendlichen so untergebracht waren. Es war ja mal ein Gefängnis, bevor es Jugendwerkhof wurde.
Wie sind Sie hier reingekommen?
Das ist, also laut meiner Akte, 3-malige Entweichung aus meinem vorherigen Jugendwerkhof in Wittenberg. Und 3,5 Monate vor meiner Entlassung, also vor meinem 18. Lebensjahr, hat man mich dann nach Torgau gebracht. Und um da wahrscheinlich nochmal irgendwie mir zu signalisieren, dass eben halt Ausreisen keinen Sinn macht.
Als sie zum ersten Mal mit 16 in einen Jugendwerkhof eingewiesen wurde, hatte sie niemanden geschlagen, nichts geklaut, nicht einmal offen das DDR-Regime in der Schule kritisiert. Corinna Thalheim hat lediglich ein paar Stunden in der Schule gefehlt. 12 Tage lang insgesamt, hat sie mal nachgerechnet. Das reichte aus. Thalheim wurde zunächst in den Jugendwerkhof Wittenberg eingewiesen. Weil sie dort von den anderen Mädchen immer wieder misshandelt wurde, ist sie 3-mal abgehauen. Die Strafe? Torgau.
Torgau zählt ja als Endstation. Betroffene, die hier gewesen sind, sie sind einfach dann, sie werden kaputt gemacht. Und durch diesen ständischen Drill und diesen Gewalttaten, denen sie ausgesetzt sind in Torgau, also ich für mich persönlich muss sagen, Torgau ist eigentlich das, was mich geprägt hat, im Negativen geprägt hat.
Sollen wir hier hinten rumgehen?
Gut. Ja, und das ist eben halt hier so eine Abbildung einer typischen Zelle. Und es gab dann auch noch diese Belehrung dazu. Und das sind unter anderem dann Dinge gewesen, dass das Singen und Pfeifen und Musizieren in den Räumen verboten ist. Das Beschriften der Wände oder Beschmieren der Wände ist verboten. Also ich meine, man konnte in so einer Zelle, wenn man keinen Stift hat, konnte man auch nicht schreiben. Völliger Quatsch. Und das Lachen und Pfeifen und mir zumindest war es nicht so wie Lachen und Pfeifen. Mir war es dann eigentlich mehr drüber nachdenken, was kommt jetzt hier noch. Ja, haben wir hier so unseren sogenannten Türraum. Da geht es dann eben halt los mit dem System der Jugendhilfe, wie das aufgebaut war. Da kann man sich das dann angucken, die Mechanismen der Macht.
Wir stehen in einem quadratischen Raum. An jeder Wand mindestens eine Tür. Hinter einer verbirgt sich eine Karte der DDR. Kleine blaue Häuschen zeigen Kinderheime, Sonderheimkombinate, Jugendwerkhöfe. Das System der Jugendhilfe des DDR-Regimes. Ein Umerziehungssystem. Thalheim schließt sie schnell wieder, öffnet die zweite. Dahinter ein Plakat mit lachenden Kindern in kurzen Hosen. Sozialistischer Realismus.
Das hing ja auch in anderen Kinderheimen und Jugendwerkhöfen. Den Kindern gehört die ganze Liebe unseres Volkes und die besondere Fürsorge unserer Regierung. Das hing in Torgau und das muss man sich dann reinziehen, wenn man dann hier drin ist und hier halt ja versucht, Kinder zu zerstören beziehungsweise zu sozialistischen Persönlichkeiten zu erziehen. Und dann kriegt man sowas und kriegt die Haare abgeschnitten, man wird geschlagen, man wird getreten, man wird eingesperrt, man wird isoliert, man kriegt Essensentzug, man hat Strafsport, aber es gehört uns eben die ganze Liebe und die Fürsorge der Regierung. Ja, also das ist schon ein Widerspruch an sich.
Also das Ziel war ja Umerziehung.
Ziel war Umerziehung.
Und wie hat man das gemacht?
Diese Betroffenen sind wirklich sehr feinfühlig. Man hat uns ja auch das Urvertrauen genommen. Das heißt, Vertrauen zu anderen ist kaum, man braucht wirklich lange, um Vertrauen wieder reinzustecken in jemand anders. Und das ist das, was die gemacht haben. Also das ist dann die Umerziehung gewesen. Urvertrauen weg, man isoliert sich selber, Freundschaften kaum. Es ist schwierig.
Wurden sie gebrochen?
Ja.
Wie wurde das gemacht? Also wie sind die vorgegangen?
Also Schläge, Einsperren, das war ja immer so. Wenn sie irgendwas gemacht haben, Bestrafung war dann entweder die Isolation in einer Zelle für mehrere Tage oder es war dann eben halt eine Gruppenbestrafung. Das war ja unter den Erziehern sowieso gewollt, diese Gruppenerziehung, ja, dieses Untereinander. Und es gab die Gruppenbestrafungen, es gab die Erzieherbestrafungen, Bestrafungen in Form von Sport, Einzelarrest, Essensentzug, Dunkelzelle. Es gab den Fuchsbau in Torgau. Das ist so eine kleine Zelle, so ein kleines Loch, 1,20 mal 1,20. All solche Scherze.
Wurden Sie da auch mal eingesperrt?
Im Fuchsbau war ich, in der Dunkelzelle war ich und ja, also ich bin auch im Keller gelandet.
Von wem wurde das, diese Macht oder auch dieser Machtmissbrauch, von wem ist der ausgegangen? Von Frauen, von Männern?
Na, gleich. Also dann nehmen sich die Frauen und die Männer überhaupt nichts. Es nimmt sich nichts zwischen Mann und Frau. Und es war immer situationsbedingt.
Was waren das für Situationen? Können Sie vielleicht da mal ein Erlebnis beschreiben?
Also bei mir zum Beispiel, diese Fuchsbaugeschichte war da, dass ich war im Arbeitsbereich und hatte mit einer Jugendlichen geholfen, da ihre Produktion fertig zu kriegen. Und das war dann eine Kiste mit Materialien, die dann weggeschickt worden ist und die kam wieder zurück. Und man hat mir dann sozialistischen Betrug vorgeworfen. Und und damit wurde ich dann eben aus dem Arbeitsbereich geholt, 2 Tage später, und wurde dann in den Fuchsbau gebracht für 3 Tage.
Wie übersteht man das?
Ja, Überlebenswille. Es ist einfach ein Überlebenskampf da unten. Und generell in der Isolation. Also entweder man erzählt für sich selber und lässt sich nicht erwischen. Man muss irgendwas suchen und wenn es dann wirklich irgendwann mal Fingerzählen pausenlos ist oder was, also irgendwas fällt eben immer ein.
Sie haben ja gerade schon erzählt, dieser Machtmissbrauch ging von Frauen wie Männern aus. Haben die das, jetzt auch speziell die Frauen, haben die das auch ausgelebt? Haben die das irgendwo auch genossen, diese Macht zu haben über Jugendliche?
Weiß ich nicht, ob die das genossen haben. Ich habe ja nicht in den Training gestellt. Also ich selber hatte auch Erzieherinnen, wo ich dann der Meinung war, okay, gut, die hat mich jetzt auf den Kieker. Ja, also egal, was ich jetzt mache, es ist eh immer falsch. Und sie wird sich immer wieder was einfallen lassen und sie wird mir immer wieder eine Bestrafung geben. Was hat die sich jetzt ausgedacht? Wo schickt die dich jetzt hin? Was macht die jetzt mit dir? Und wie überstehst du das? Also guckt man dann auch nicht ferner ins Gesicht rein und denkt jetzt, ja, die genießt das jetzt gerade. Ich denke mal schon, dass die das gemacht haben, aber das ist eben halt mein Denken.
Sonst geht man ja vielleicht auch nicht in so eine Einrichtung.
Keine Ahnung. Also ich meine, wie gesagt, hier in Torgau waren ja keine ausgebildeten Pädagogen, waren ja zum Teil wirklich auch Strafversetzte, die an ihrer Arbeitsstelle da irgendwelchen Bockmist gebaut haben. Die wurden dann hier reingesteckt. Wir hatten ja auch einen, der hat hier mal bei der Polizei gearbeitet in Torgau und den seine Verhörmethoden waren zu extrem. Deswegen hat man ihn aus dem Polizeidienst verwiesen hierher in den Jugendwerkhof. So, und dann stellen Sie sich mal vor, was der hier gemacht hat. Ja. Und es war auch so, dass er halt Familie, Kinder und alles, was ringsrum war, nicht wussten, wo die wirklich arbeiten. Also die durften auch nicht darüber sprechen. Nach außen.
Das klingt ja wie so ein Geheimgefängnis.
Ja. Ja.
Corinna Thalheim braucht eine kurze Pause. Wir gehen raus vor die Gedenkstätte. Sie zündet sich eine Zigarette an. Von außen erinnern nur 5 Gedenkstelen an das, was sich hier zu Zeiten der DDR-Diktatur abgespielt hat. Und das Fundament der Mauern, die den Asphalt auf dem Vorhof durchschneiden. Es sind 2 hintereinander. Denn die Kinder wurden wie Schwerkriminelle zunächst in eine Schleuse gefahren. Erst als das vordere Tor zu war, öffnete das hintere, erzählt Thalheim.
Ja, also hier haben wir dann so, das sind dann so die Stellen. Das ist jetzt hier halt dieser Trakt hier hinten dran, was jetzt Wohnungen sind, war früher Zellentrakt. Das sieht man dann hier auch so auf den Bildern. Also das ist die ganze Reihe hier, praktisch hier nach hinten. Ja, hier hat man nochmal diese Strombahn. Hier sieht man, dass wahrscheinlich hier vorne ist dieses Kriechelement. Dann kommt die Wand, dann kommen die Balken, dann hier nochmal durch, dann kommen die Wippen und dann rennt man praktisch, also Sie müssen vorstellen, ich stand auf der Seite und man rennt dann hier nochmal um den ganzen Hof ringsherum und fängt dann vorne wieder an. Ja, also so ist das hier abgelaufen. Dann hat man auch, diese Mauern waren auch 5 Meter hoch, also man hat auch von außen nicht diese Einsicht gehabt auf den Hof, was die Jugendlichen hier machen.
Eine Hindernisbahn, wie beim Militär, heute ein Gemeinschaftsgarten. Die Mieter haben Laken, Bettwäsche zum Trocknen aufgehängt. Wir gehen wieder rein in den Türenraum der Gedenkstätte. Thalheim zögert kurz, dann öffnet sie die letzte Tür im Raum. 3 Porträtfotos, in der Mitte eine lächelnde Margot Honecker.
Ja, dann haben wir hier unsere Verantwortlichen. Ja, steht dann dort, mächtigste Frau im Staat, aber es ist eigentlich die Verantwortliche dafür, die eben wusste, was Jugendwerkhöfe sind. Und speziell eben halt der geschlossene Jugendwerkhof Torgau ging grundsätzlich über Margot Honecker. Also der Anstand.
Und das ging bis nach ganz oben?
Das ging bis ganz nach oben. Also Torgau ging bis ganz nach oben. Und von da kam das wieder runter. Ja, und dann eben halt hier der Direktor, der letzte Direktor des Hauses, Herr Kretschmer. Ja, 21 Jahre war der hier tätig und 21 Jahre hat er hier gemacht, was er wollte.
Corinna Thalheim hält kurz inne, blickt ihrem Täter 3-4 Sekunden lang schweigend ins Gesicht.
Er ist mein Täter, und aber das ist so ein Thema, wo ich immer sage, okay, ich arbeite in dem Bereich sexueller Missbrauch, aber es ist immer so, es ist so meine Geschichte und ja, es ist immer noch mein Trauma und ich will darüber eigentlich gar nicht mehr reden. Mhm. Also es gab noch 2 Mädchen in dieser Zeit, als ich hier war, die auch von den Erziehern zum Direktor geführt worden ist. Und man muss sich dann überlegen, also abends 22 Uhr führt er keine Gespräche mehr. Ja, so. Und es war einfach so, dass man auch nicht darüber gesprochen hat, auch untereinander nicht. Man hat geschwiegen. Ich selber frage mich manchmal, warum kannst du das eigentlich nicht sagen? Ich kann so vieles sagen, aber das kriege ich nicht hin. Das ist so diese Schamgrenze, die man überschreiten muss. Es kann ja nicht sein, dass da kommt abends ein Erzieher, holt dich aus deinem Schlafraum raus und bringt dich zu dem Direktor. Der weiß doch ganz genau, was jetzt abgegangen ist. Warum hilft der dir nicht? Ja, ja, weil er dann letztendlich selber Täter war. Aber in dem Moment überlegen sie dann nicht. Wenn sie dann so, ja, in dem Alter, überlegt man dann nicht.
Und dann kam der sexuelle Missbrauch nochmal obendrauf. Also ja, auf die ganze Folter, auf die Misshandlungen, ja, die es ohnehin schon gab.
Ja, das war dann so noch der E-Punkt.
Ding war die Straße steil, kehr wieder um. Nimm an ihrem Kummer teil, mach sie heil. Als ich fortging, war der Asphalt heiß, kehr wieder um. Red ihr aus um jeden Preis, was sie weiß. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Feuer brennt nieder, wenn's keiner mehr nährt. Kenn ja selber, was dir heute wieder fehlt.
So, ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen in der Gedenkstätte Geschlossene Jugendwerkhof in Torgau. Ich freue mich, dass Sie ganz pünktlich anfangen.
Manuela Rummel startet den Projektor im Konferenzraum der Gedenkstätte, wirft ein Bild des Gebäudes aus den 60er Jahren an die Wand. Darauf ist der Jugendwerkhof zu sehen, umgeben von 5 Meter hohen Mauern.
Ich freue mich, dass wir das pünktlich anfangen können und uns zum Thema geschlossene Jugendwerkhof Torgau ins Gespräch kommen können, weil bis heute ist das Thema Jugendwerkhöfe in der DDR ja so ein Thema, wo es sehr unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie mit Ihren Eltern, Großeltern mal darüber ins Gespräch gekommen sind, wo Sie heute hinfahren und was vielleicht dazu dem Thema Jugendwerkhof noch so bekannt ist. Viele der Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, sind ja bis heute so der Meinung, Jugendwerkhöfe, das waren so alles Einrichtungen für kriminelle Jugendliche. Das ist oftmals so ein Vorurteil, gegen das ganz viele Betroffene der Heimatziehung bis heute gegen dieses Vorurteil ankämpfen. Nichtsdestotrotz möchte ich auch noch mal ein Stück weit dafür sensibilisieren, für die Lobby der Heimkinder heute, weil sie sind in dem Bereich tätig, sie sind angehende Erzieher, angehende Pädagogen. Eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe für uns, weil sie erfahren im Grunde genommen alles das heute, was Erziehung niemals sein sollte. Und ich sage auch mal, werfen Sie auch bitte den Blick heute mal, gerade auf die Schwächsten unserer Gesellschaft, zum Beispiel auf die Heimkinder.
Rummel ist die wissenschaftliche Referentin der Gedenkstätte, zuständig für die Bildungsarbeit. Ihr gegenüber sitzen etwa 30 angehende Erzieherinnen und Erzieher aus Leipzig. Die jüngsten 19, die ältesten Anfang Mitte 30. Fast alle sind im Osten Deutschlands aufgewachsen, einige noch zu DDR-Zeiten. Doch was sich in Torgau abgespielt hat, davon hören Sie heute zum ersten Mal.
Sie sehen die Besonderheit. Der geschlossene Jugendwerkhof Torgau unterstand direkt dem Ministerium für Volksbildung in Berlin und damit direkt Margot Honecker als Volksbildungsminister. Kommen wir nun zu Torgau. Sie lesen hier Endstation am Erziehungssystem. Wenn du nicht funktionierst, dann geht's nach Torgau. Und hier sollte wirklich der Willen der Jugendlichen gebrochen werden. Und dazu lesen Sie hier auch im Hintergrund ein Zitat des langjährigen Direktors der Einrichtung, des Horst Kretschmar. Das ist ein Auszug aus seiner Diplomarbeit, wo es heißt: In der Regel benötigen wir 3 Tage, um die Jugendlichen auf unsere Forderungen einzustellen. Man kam also in der Regel von dem offenen Jugendwerkhof hierher und dann hatte das fast Methode, die Jugendlichen erstmal für mehrere Stunden im Treppenhaus stehen zu lassen. Man hat dann immer so gewartet auf die Aktion von dem Jugendlichen und stellen sich vor, sie stehen da eine ganze Weile, 1, 2, 3 Stunden. Irgendwann fragen sie vielleicht einen Erzieher, der vorbeikommt, wie geht's weiter? Ich muss auf Toilette, irgend so etwas. Und dann berichten viele Zeitzeugen, dass es wohl auch schon an der Stelle einen körperlichen Übergriff gegeben hätte. Dann wurden die Jungs und Mädchen abgeführt in den Raum. Dort mussten sie sich komplett entkleiden, wurden in allen Körperöffnungen untersucht, ob sie was mit reingeschmuggelt haben. Und den Jungs und Mädchen wurden die Haare abgeschnitten, abgeschoren. Die sahen also am Ende alle gleich aus. Hatten nichts Individuelles mehr an sich, mussten sich dann noch am kompletten Körper desinfizieren und kamen dann, und das ist, was der Direktor hier meinte, in seinen 3 Tagen, für mindestens 3 Tage erstmal die sogenannte Zuführungsarrestzelle, wirklich auch nur ausgestattet, wie Sie das im Hintergrund sehen. Und das auch bis 1989. Erst nach dieser Begrüßungsprozedur gab es dann das Gespräch mit dem Direktor, der festlegte, wie lang ist man hier. Das waren durchschnittlich 4,5 Monate. Nach 6 Monaten hier in Torgau musste man entlassen werden. Man kam aber nicht zurück nach Hause. wenn man noch nicht 18 war, sondern man kam zurück in den Stammjugendwerkhof, der hier eingewiesen hat. Dort wurde überprüft, funktioniert der Jugendliche jetzt, und wenn nicht, konnte es eben auch ein zweites Mal nach Torgau gehen, so wie das Renate erlebt hat.
Nach ihrer Einführung startet Manuela Rummel einen Dokumentarfilm über Torgau. Während die Schüler sich den Film anschauen, hat sie Zeit, mir das Heimerziehungssystem der DDR zu erklären. Mit seinen 130.000 Opfern oder, wie sie sagt, Betroffenen.
Es ist so, dass man grundlegend unterscheiden muss, das Heimsystem einmal in die Normalheimerziehung der DDR und in die Spezialheimerziehung der DDR. In Normalheime sind Kinder und Jugendliche eingewiesen worden, wo es vielleicht keine Eltern mehr gab, weil die verstorben sind, oder wo es so in der Familie Probleme gab, wo man dann die Normalheimerziehung angeordnet hat. Aber die Kinder und Jugendlichen, die dorthin kamen, galten noch als normal erziehbar. Und die Spezialheime waren direkt angedacht für die schwer Erziehbaren, die also nicht mehr normal erziehbar sind, was auch immer das bedeutet, ein sehr weites Feld. Und da ist wirklich das abweichende Verhalten in all seinen Erscheinungen darunter zu verstehen, sicherlich auch eine moralische Instanz, irgendwie noch eine gesellschaftliche Werteinstanz. Aber sie lesen häufig in den Akten so Dinge wie Disziplinlosigkeiten, Störung des Unterrichts, Schulbummelei, Arbeitsbummelei, irgendwie anders aussehender Subkultur zugehörig zu sein, ne? Beat-Generation, Punk-Bewegung, das sind alles so Dinge, die dem Staat suspekt waren und die in so eine Umerziehung führen konnten. Also wenn man sich das Spezialheimsystem in der DDR anschaut, ging es darum, letztlich Kinder und Jugendliche auf das System einzustellen, die Kinder und Jugendlichen umzuerziehen zu sozialistischen Persönlichkeiten, damit die in der Gesellschaft einfach mitspielen. Es ging wirklich darum, hier in Torgau ganz konkret nochmal auch den Willen zu brechen, dass man sich ins System einordnet, unterordnet, dort nicht auffällt. Ja, das Ziel war wirklich im Grunde genommen, die Kinder gleich machen, damit die funktionieren.
Sie haben das vorhin auch erzählt, auch schon bei den Pionierregeln stand das schon sozusagen im ersten Gebot, wem man verpflichtet ist und wem nicht.
Genau, an allererster Stelle stand gleich der Staat. Ne? Wir Jungpioniere lieben unsere deutsche demokratische Republik. Und erst an Platz 2 standen die Eltern. Also Platz 2, wir Jungpioniere lieben unsere Eltern. Und da merkt man natürlich ganz stark, welche Rolle der Staat spielte, auch bei der Erziehung. Also im Zweifelsfall wurde dem Staat auch mehr Macht zugesprochen. Der Erziehungsauftrag lag letztlich beim Staat. Und deswegen konnte der auch ohne weiteres eingreifen, wenn die Eltern eben nicht zu sozialistischen Persönlichkeiten erzogen haben.
Und dann kam man ins Spezialheim oder in den Jugendwerkhof zunächst?
Genau, also nochmal, Spezialheim waren es alle. Man kam entweder zunächst in Spezialkinderheim, genau, dann in den Jugendwerkhof. Wir haben ganz viele Brüche. Wir haben in Biografien, finden wir das manchmal so, Normalheim, Spezialkinderheim, Jugendwerkhof, Durchgangsheim, nochmal Jugendwerkhof, geschlossener Jugendwerkhof. Und auch ohne die Gewalt, die dort vielleicht erlebt haben, macht es was mit einem Menschen, immer wieder diese Brüche erleben zu müssen, nie Wurzeln schlagen zu können. Und das ist wirklich ein Problem, was die Betroffenen bis heute begleitet.
Die Einführung ist vorbei. Denise Hoffmann und ihre Mitschülerinnen schauen sich in der Gedenkstätte um. Die 30-Jährige bleibt vor einer Wand mit vergilbten Fotos stehen. Porträts der Kinder, die hier eingesperrt waren.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es wirklich so schlimm war zu der Zeit. Na, also wie die Kollegin ja schon sagte, ne, man kennt das halt von früher, da war das immer so toll, es wurde immer angepriesen, dass es ja so schön war, jeder hatte Arbeit, es war alles einfacher. Und wenn man dann aber auch noch hört, dass die Leute dann auch noch weiter arbeiten dürfen, die dann früher schon hier waren und Kinder, sag ich mal, missbraucht haben oder so, dann muss ich sagen, das schockt einen dann ganz gewaltig, gerade weil wir selber auch mit Kindern arbeiten möchten. Und das macht einen einfach nur fassungslos, wenn man dann weiß, solche Leute finden dann wieder eine Arbeit und gerade in der Pädagogik oder sowas. Kann ich nicht nachvollziehen.
Haben Sie jetzt vielleicht auch ein etwas anderes Bild von der DDR bekommen heute?
Ja, also meine Vorstellung war schon so, dass es nicht gerade so pralle war früher. Und das zeigt mir jetzt noch mehr, dass man eigentlich die DDR nicht gerade wieder haben möchte.
Nach einer Weile bittet uns Silvia Rodriguez nach draußen. Die Mitarbeiterin der Gedenkstätte will den angehenden Erziehern den schrecklichsten Ort in diesem Haus des Schreckens zeigen, den Keller. Wir passieren die ehemalige Schleuse des Werkhofs. Wo früher der Eingang ins Haupthaus war, sitzt jetzt ein Mann in kurzer Hose und Unterhemd und blinzelt in die Sonne.
Das ist jetzt hier normal so ein Wohnhaus, ne?
Das ist ein normales Wohnhaus, hier wohnen Leute, ja. Die haben aber kein Problem damit.
Okay.
Die waren auch noch nicht alle in der Ausstellung.
Und das heißt, wir gehen jetzt hier runter und dann sind so ein paar Kellerräume, die von den Bewohnern benutzt sind?
Auch, ja, die haben dort auch ihre Keller. Ja.
Dann geht es runter in den Keller. Links ganz normale Kellerräume, rechts weist ein Schild auf einer weiteren Tür darauf hin, was hier mal war. Die Dunkelzellen. Knapp 6 Quadratmeter sind die Zellen groß. Eine Pritsche, ein Hocker, ein Eimer für die Notdurft. Kein Tageslicht. In einer der Zellen hängt ein vergrößerter Schriftzug an der Wand, den ein Jugendlicher ins Holz der Pritsche geritzt hatte. Als Mensch bin ich geboren und ich will als Mensch hier raus. Die angehenden Erzieher gehen fast wortlos durch die Zellen. Einige halten es keine 5 Minuten hier aus. Der 37-jährige Alexander Schulze hockt sich hin und sieht sich die Zeichnung auf der Holzpritsche.
Ich drehe durch. Ich liebe dich. Ich gehe lieber
in den Knast,
als ich noch mehr hierher komme. Jetzt sind es noch 118 Tage bis zu meiner Entlassung. Und dann könnt ihr mich
an meinem Arsch lecken.
Meine Mutter hat mich auch im Stich gelassen. Und mein Vater ließ mich allein auf dieser beschissenen Welt. Ich wollte Liebe lernen, lieben lernen, doch ich lernte hassen. Der erste Satz ist schon krass, ja? Ich halte das nicht mehr aus.
Ich kann nicht schreiben, wenn immer noch ihre Anschrift bleibt.
Wie gesagt, ja, man denkt immer, dass das hier das ist 30 Jahre her. Das ist noch nicht so lange her, das ist Wahnsinn. Ja. Der Unterschied zwischen jetzt und früher.
Wie geht Ihnen das, jetzt hier drin zu stehen, das vorzulesen? Also, ich muss das vielleicht nochmal beschreiben: Das ist hier eine Pritsche, wo die Kinder drin waren und Inschriften hinterlassen haben.
Ja, ich glaube, dafür kann man schlecht Worte finden, ja. Also, es ist schon sehr, sehr bedrückend und geht einem sehr nah, auf jeden Fall.
Können Sie sich da so ein bisschen reinfinden, wie das wäre, jetzt bis zu 12 Tage alleine drin zu stehen, drin zu liegen?
Ich denke nicht mal ansatzweise. Also allein jetzt hier schon ein paar Minuten drin zu stehen, ist schon ziemlich, sehr, sehr viel gerade. Ja, und man will eigentlich nur schnell wieder raus. Ja.
Wie viel wussten Sie vorher über dieses System?
Also schon mehr. Ich bin selber Jahrgang 82. Und wusste halt schon, dass Erziehungsmethoden zu DDR-Zeiten halt natürlich nicht vergleichbar sind mit dem von heute. Ne? Und Sinn und Zweck da natürlich auch ein anderer war als heute. Ne? Aber das, wenn man jetzt hier ist, ist das nochmal was ganz anderes, wenn man das halt wirklich hier live vor Ort auch ein Stück weit nachvollziehen kann.
Was nehmen Sie mit, auch für Ihre Arbeit vielleicht?
Ja, gerade das Thema ist, Reflexion. Ne? Und vor allen Dingen auch immer wieder bewusst machen, in was für einer Gesellschaft leben wir, was haben wir heute zum Glück, was es eben früher für manche Menschen leider nicht gab, halt, ne? Rechte, Demokratie, ne? Und nicht einfach eine Willkür von irgendwelchen staatlichen Organen oder Menschen. Ne?
Ja. Sie haben es ja gerade auch schon angedeutet, das ist noch gar nicht so lange her.
Ne? Ja, richtig, richtig. Also wie gesagt, es sind 30 Jahre. Wenn man hier steht, denkt man immer so ganz schnell erstmal, ja, das ist lange her. Nee, ist es nicht. Das ist noch nicht lange her. Und ich glaube, viele unserer jungen Menschen heutzutage wissen halt, glaube ich, gar nicht mal so richtig, was sie eigentlich für ein Gut haben mit ihrer Freiheit heutzutage. Tun und lassen zu können, was sie wollen, machen können, was sie wollen. Ihr Leben leben, reisen, Freunde treffen, sich über Sachen unterhalten, Politik oder sonst irgendwas. Das war früher ein völliges Tabuthema. Ne? Und ja, und dessen sollte man sich wirklich immer mal wieder bewusst werden.
Ich muss mich nach den paar Minuten im Dunkelarrest erstmal erholen. Ich verlasse die Gedenkstätte, mache mich auf in die Innenstadt von Torgau. Sie ist leicht zu finden. Der alte Markt liegt direkt neben dem prunkvollen Schloss auf dem zentralen Hügel der sächsischen Kleinstadt. Darunter meandert die Elbe. Ein architektonisches Juwel. Ich gehe über den Marktplatz. Die Fachwerkhäuser, das Rathaus, sie sind schmucksaniert. Wie um zu kaschieren, was sich nur wenige hundert Meter entfernt jahrzehntelang abgespielt hat.
Hier aus Torgau zufällig.
Ja, warum?
Ich mache eine Reportage für den Deutschlandfunk.
Nee. Jemanden anrufen.
Okay.
Ich spreche einige Torgauer an, will mit ihnen über den Jugendwerkhof reden. Darüber, was sie damals davon wussten. Sobald ich nur das Wort Jugendwerkhof anspreche, winken die meisten ab. gehen grußlos weiter. Nach einer halben Stunde habe ich Glück. Ein älteres Ehepaar ist bereit, mit mir zu sprechen. Aber nicht über die alten Geschichten. Das sei doch Schnee von gestern.
Ach, wir wissen viel, aber wir reden darüber nicht. Ne?
Ach, das ist... Das ist doch lange vorbei. Die sollen mal lieber, was jetzt passiert, das ist viel wichtiger, als was früher in den DDR-Zeiten war. Scheiße, was sie gemacht haben. Aber was sie jetzt machen, ist ja noch schlimmer. Ja. Dann guck doch mal an die Jugend, was die machen.
War das gut, wie das abgelaufen ist damals?
Nee, war nicht, war's nicht.
Auf keinen Fall.
Das war nicht gut. Das war nicht gut, das
aber
stimmt.
Aber das ist die Vergangenheit und da ist nichts mehr zu ändern dran.
Aber ist es nicht wichtig, auch darüber zu sprechen, was war und was falsch gelaufen ist?
Wir können das sowieso nicht mehr ändern. War scheiße, das stimmt.
Aber ändern kann
ja, und die Betroffenen, die dort eingesessen haben, können nicht verstehen, dass die rehabilitiert werden wollen?
Keine Ahnung.
Ja, aber es waren ja auch ganz schlimme Fälle, wo man sagt, die haben sie nicht in den Griff gekriegt. Aber es gab auch welche, die eben politisch reingekommen sind. Und das ist verwerflich, wa? Ich meine, jeder darf seine Meinung doch eigentlich sagen. Und das durfte man eben zu DDR-Zeit nicht. Da musste man mitheulen, praktisch mit den Wölfen, wa?
Jetzt heulen wir auch mit den Wölfen mit.
Jetzt haben wir Demokratie.
Jetzt guck doch mal an. Es hat sich in 30 Jahren noch nichts geändert. Ja.
Nicht viel.
Ja, was ist immer noch, die Renten und die Löhne sind alle noch so, da brauchen Sie sich nicht wundern, dass alle die AfD wählen.
Ich gehe weiter durch die kleine Fußgängerzone der Stadt und passe noch einen älteren Herrn in kurzem Hemd und Funktionshose ab. Er ist gerade dabei, aufs Fahrrad zu steigen und reden will der Mann eigentlich auch nicht.
Da will ich mich nicht äußern. So was braucht man heute wieder.
Warum?
Weil es nötig ist, wegen der Jugendlichen.
Was missfällt Ihnen denn? Was müsste denn wieder passieren?
Es müsste wieder langsam Ordnung einziehen.
Kannten Sie denn damals Leute, die dort gearbeitet haben?
Nein.
Und wussten Sie, was dort passiert ist?
Vom Prinzip her ja. Ich sehe da eigentlich nichts Negatives.
Und Sie sind hier aus Torgau selbst?
Ich bin aus Torgau, ja.
Alles klar, danke.
Im Stasi-Museum in Berlin-Lichtenberg bin ich mit Christian Sachse verabredet. Sachse war zu DDR-Zeiten Jugendpfarrer in Torgau und Oppositioneller. Nach der Wende hat er Geschichte studiert und kümmert sich nun seit fast 30 Jahren um die Opfer der DDR-Diktatur. In seinem Büro im 7. Stock der ehemaligen Stasi-Zentrale häufen sich ausgedruckte Fotos, Akten, Bücher. Nur ein paar, wie er sagt, das meiste habe er zu Hause in seinem Arbeitszimmer. Der Historiker hilft den Opfern bei der Aufarbeitung der eigenen Geschichte und dabei ihre Rechte geltend zu machen.
Jugendwerkhöfe, Sonderheime, aber zum Teil auch Durchgangsheime, die haben eine Härte gehabt, die durchaus an Gefängnisse der DDR erinnern. Also die Durchgangsheime sowieso. Es gibt aber auch die Jugendwerkhöfe, die haben einen etwas anderen Charakter, weil die Jugendlichen sollten, das war eine Spezialität der DDR-Heimerziehung, freiwillig da bleiben. Das heißt, die Tore waren im Regelfall, anders als in Torgau, im Regelfall geöffnet. Und man konnte rausspazieren und konnte abhauen. Wer dann abhaute, wurde streng bestraft. Er wurde der Gruppenbestrafung überantwortet zum Teil. Zum Teil wurden sie in Arrest gesperrt. Und bei der dritten, so ungefähr, wurden sie dann nach Torgau überstellt. Der Wunsch zu gehen, den sollte der Insasse in sich selber niederkämpfen. Sie sollten zum Schluss in der Rückschau sagen, es war gut, dass ihr mich hier eingeliefert habt. Das alles ist schwer rechtsstaatswidrig. Das beginnen inzwischen, nach 30 Jahren muss man sagen, beginnen inzwischen auch die Gerichte langsam anzuerkennen, dass sie sagen, die Einweisung in Jugendwerkhöfe und Spezialkinderheime ist per se rechtsstaatswidrig und nicht, weil da ein besonders strenger Erzieher gewesen ist oder weil es besonders ungerecht gewesen ist. Diese Einrichtungen sind rechtsstaatswidrig gewesen.
Weil sie auch systemisch genauso angelegt waren?
Sie waren angelegt, Menschen zu brechen, dann sozusagen neu aufzubauen als kommunistische Persönlichkeiten. Das Brechen ist offenbar ziemlich oft gelungen. Sozialistische Persönlichkeiten habe ich noch keine getroffen, die da rausgekommen wären. Das zu überstehen,
irgendwie zu überstehen, eine Art in innere Emigration zu gehen, sich abzuschotten, die Gefühle abzuspalten und ähnliches. Und das hört man ja schon an den Worten, dass das psychische Folgen gehabt hat. Es gibt auch, das ist auch noch nicht untersucht, aber nach meinem Eindruck eine relativ hohe Zahl von Suiziden. Also in Torgau gab es eine Reihe von Suiziden. Ich habe mal angefangen zu zählen, Sonderberichte und so weiter, und da ist schon erstaunlich, wie hoch die Zahl der Selbstmorde ist.
Sie haben das jetzt schon mehrfach angesprochen. Also das ganze Thema ist noch nicht ausreichend aufgearbeitet, auch 30 Jahre nach dem Ende der DDR.
Genau. Also es gibt inzwischen einige Bücher, also weiß nicht, zwei habe ich, glaube, oder noch einige habe ich geschrieben. Aber ich habe eben meine spezielle Sicht, und man braucht eigentlich über diese Dinge einen gesellschaftlichen Diskurs.
Das eine ist Aufarbeitung, das eine ist Rehabilitierung und auch Entschädigung von Opfern. Also wie weit ist man da heute?
Also Rehabilitierung ist ein heißes Eisen, weil die Gerichte sehr restriktiv an dieser Stelle urteilen. Sie untersuchen die Gründe, warum ein Insasse in ein Spezialheim gekommen ist, und sagen dann, ja, der hat Fahrräder geklaut, das war doch ganz richtig. Und arbeiten im Regelfall nach Aktenlage, das heißt, die Betroffenen werden nicht befragt. Und so kommt es dazu, dass also eine hohe Zahl von solchen Rehabilitierungen abgelehnt werden, bis auf zum Beispiel das Oberlandesgericht Naumburg, was eindeutig sagt, wir brauchen gar nicht auf die Gründe zu schauen, sondern die Einweisung ist rechtsstaatswidrig gewesen, weil dort rechtsstaatswidrige Verhältnisse geherrscht haben. Wir hoffen, dass wir jetzt sozusagen das Ganze in einem Übersprung noch ganz beseitigen können, diese Art der Ungerechtigkeit, weil ein neues Gesetz jetzt geschaffen werden soll, in dem Spezialheimkinder generell rehabilitiert werden können. Und das wäre natürlich ein hervorragender Fortschritt, der allerdings einen Wermutstropfen enthält, das ist nach 30 Jahren. Entschädigungen gibt es in den allerwenigsten Fällen. Also eigentlich brauchten die Jugendlichen eine Bezahlung. Ich nenne das Zwangsarbeit, was da geleistet werden musste. Und dafür müssten die Jugendlichen und auch zum Teil die Kinder entschädigt werden. Sie müssen einfach bezahlt werden, müssen die entsprechenden Rentenpunkte erhalten. Selbst das gelingt in den wenigsten Fällen, weil die Rententräger bestehen auf einem Nachweis, und der ist in den Jugendwerkhöfen oft nicht mehr zu finden. Das sind also Ungerechtigkeiten, die tragen sich fort und belasten auch das Klima. Also es gibt viele, die sind verbittert, wandern nach rechts, also nach ganz rechts ab. Und das sind alles Bereiche, die wären eigentlich nicht nötig.
Sie waren ja Jugendpfarrer in Torgau. Was haben Sie denn damals darüber gewusst?
Also das ist eine Form von Blindheit, die wir entwickelt haben. Ich sage jetzt wir, weil wir eine Gruppe waren von Oppositionellen, 20 Leute, die natürlich wusste, dass es diesen Jugendwerkhof gab. Wir wussten nicht, was drinne war. Wir sind an dem Jugendwerkhof vorbeigegangen. Es hatte so ein leichtes Gruselgefühl, als ob man bei der Stasi vorbeigeht oder beim Knast vorbeigeht. Aber wir sind nicht auf den Gedanken gekommen, mal zu recherchieren, was da eigentlich los ist. Es ist auch für mich so ein bisschen so ein Lehrbeispiel, wie man trotz einer kritischen Sicht der DDR an bestimmten Stellen einfach blind gewesen ist und sich daran gewöhnt hat. Ich halte das immer noch für eine Schuld. Deswegen arbeite ich auch im Beirat sehr intensiv mit in Torgau. Das ist jedes Mal neu so ein Piekser, wo ich denke, warum haben wir das nicht gesehen?
Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitzen, stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, ach nicht vor deinem Leid.
Bevor sich Renate Viereck-Seger vor ihr Publikum setzt, wird erst einmal der Hund versorgt. Die 60-jährige drahtige Frau gibt dem weißen, zotteligen Mischling Wasser in ein Schälchen, streicht ihm noch ein paar Mal übers Fell. Dann ist sie bereit, von den Monaten zu sprechen, die sie bis heute verfolgen. Firek Seeger ist an diesem Septembervormittag von Berlin nach Torgau gekommen, um mit der Gruppe der angehenden Erzieher über ihre Zeit im Jugendwerkhof zu reden.
Und vielleicht als Einstiegsfrage, bevor ich Sie dann alle herzlich einlade, auch in Fragen zu stellen, Renate, wann hast du denn eigentlich angefangen, das Thema für dich aufzuarbeiten? Wann hast du das erste Mal
den Jugendwerkhof?
Genau, über das Thema.
Richtig angefangen habe ich 2013. Ich bin wirklich sage und schreibe nach 38, 39 Jahren das erste Mal in dem Haus gewesen. Mir haben die Knie geschlottert ohne Ende. Ich habe 3 Stunden habe ich oben unterm Dach gesessen, habe mich eigentlich mit niemandem unterhalten. Ich konnte mir die Ausstellung nicht angucken. Ich bin da unten rein wie mit Scheuklappen. Da waren dann rechts und links die Sprüche schon im Treppenhaus. Das liest man schon gar nicht mehr, weil da kommt der Hammer das erste Mal. Und dann circa nach 3 Stunden habe ich mich dann für mich selber aufgerafft. Ich dachte, jetzt bist du hier, jetzt mach den letzten Schritt auch noch. Und dann bin ich nach unten gegangen und habe mir die Ausstellung anschauen wollen. Ging nicht. Ich habe dann gemerkt, da steht jemand hinter mir. Und da stand die Frau Rommel hinter mir. Und dann haben wir das erste Mal Kontakt gehabt. Ja, dann habe ich mich bereit erklärt, seit 14 mache ich es jetzt. Ne? Versuche ich den Jugendlichen, denen versuche ich dann meine Geschichte so etwas, naja, ich sag mal, unterzujubeln, damit die begreifen, was wir eigentlich erlebt haben in der DDR.
Nach einer guten Stunde müssen die Erzieher zurück nach Leipzig. Firek Seeger geht mit Hündin Shiva vor die Tür, eine rauchen. Dann können wir reden.
Ich muss nochmal sprechen nachher. Ja.
Vielleicht können Sie mal erzählen, was passiert ist oder wie Sie zum ersten Mal und warum Sie zum ersten Mal in ein DDR-Kinderheim gekommen sind.
Also ich bin in einer kinderreichen Familie als 7. Kind von 10 aufgewachsen, hatte eine relativ normale Kindheit. Circa 3. Klasse, 4. Klasse kann ich mich erinnern, fingen die sexuellen Übergriffe von meinem Vater an. Das hat sich hingezogen bis 5. Klasse. Dann habe ich in der 5. Klasse ganz, ganz rabiat angefangen zu klauen, damit die Lehrer auf mich aufmerksam werden. Die Schule hat dann den Antrag beim Jugendamt gestellt, dass ich ins Kinderheim komme. Mit der Begründung Verwahrlosung und schlechter Einfluss im Elternhaus oder so ähnlich. Ja, und daraufhin bin ich dann ins Kinderheim gekommen. Das waren für mich 2 wunderschöne Jahre. Dann kam vom Jugendamt das Schreiben, dass ich zurück ins Elternhaus komme. Und ja, dann fingen die Übergriffe gleich wieder an von meinem Vater. Und deswegen hat meine Mutter, dann ist das dieses Schreiben, was ich vorhin erwähnt habe, da mit der Einweisung in die nächste Einrichtung. Aber jetzt nicht aus dem speziellen Grund, also die hat nie gesagt, ich möchte nicht, dass mein Vater sie anfasst, sondern wir kommen mit dem Mädel nicht mehr klar. Ja, und dann bin ich nach Rödern gekommen. Und aus der Zeit kann ich nicht viel erzählen, da war ich immer nur Gast.
Weil sie immer abgehauen sind?
Weil ich immer abgehauen bin.
Das war in der DDR natürlich ein Problem.
Ein ganz großes Problem. 27.09.74 bis 17.08.77 war Rödern mein Jugendwerkhof, mein Stammwerkhof. Und in dieser Zeit war ich 2-mal in Torgau.
Wollen wir vielleicht mal runtergehen und das mal so ein bisschen auch an dem Ort nochmal besprechen, wie das so war, hier hinzukommen und wie die ersten Tage für Sie waren?
Weil die Mama dabei ist, ne? Und schön hier bleiben.
Ich gehe mit runter, aber ich gehe nicht in die Zelle rein.
Okay.
Ja?
Waren Sie da schon mal unten?
Ich war 1-mal bis jetzt unten. Durchs französische Fernsehen war ich gezwungen, damit runterzugehen. Aber wie gesagt, ich gehe nicht hinten in die Zelle rein. Mhm. Weil das ist die Zelle, wo mich der Direktor missbraucht hat.
Der hat Sie da unten missbraucht?
Ja, in der Arrestzelle. Zu meinem 17. Geburtstag. Und dann habe ich das 1 oder 2 Tage später, habe ich das dem Herrn Merz erzählt, so hieß der Erzieher, der da Dienst hatte. Habe mit dem darüber sprechen wollen. können wir in der Akte nachlesen, habe ich 2 Tage Arrestverlängerung bekommen wegen Belügens des Erziehers. Stopp. So, jetzt geht's ja schon, weil das Treppenhaus ist das Originale. Jetzt muss man sich aber vorstellen, dass hier überall noch Gitterstäbe waren.
Damit keiner runterspringen konnte.
Ja, und vor allem jede Etage war ja separat abgetrennt durch Gitter, damit die Mädchen nicht zu den Jungs können oder umgedreht. Wir gehen hier runter.
Okay.
Langsam. Komm. Na komm. So, das sind, wie gesagt, jetzt die üblichen Zellentüren. Oh, das ist schön, dass Sie hier vorne jetzt ihn aufgemacht haben. Die Britsche war rein theoretisch an die Wand hochgeschraubt. Dann stand hier ein Hocker und ein Blechkübel mit Decke.
Wie häufig waren Sie hier drin?
Ich habe die Tage mal zusammengezählt. Ich glaube insgesamt 93 Tage. Shiva, schön da bleiben.
Wie haben Sie das durchgestanden? Also es waren ja dann mehrere Tage immer hintereinander. Also hier ohne, also im Dunkeln als Jugendliche 15, 16, 17 Jahre alt. Wie haben Sie das durchgestanden?
Ja, wie gesagt, erstens mal, man hat ja gehört, wenn jemand kam. Das Einzige, woran ich mich wirklich erinnere, man hatte kein Gefühl, welche Uhrzeit wir haben. Morgens, mittags, abends. Die waren ja, die Erzieher waren ja teilweise sogar so, dass die dir abends zum Abendbrot eine warme Suppe gebracht haben. Da hast du gedacht, es ist Mittag. Und sobald hier irgendwo so ein tolles Geräusch, ich weiß nicht, ob es geht. Ja. Ja, also das ist ja so ein Wahnsinnsgeräusch. Dann dann steht man auch auf. Ja, dann musste man ja, wenn sobald die Zellentür aufging, dann musste man dann dastehen, wie so ein Zinnsoldat, musste Meldung machen, Jugendliche Schmidt, 4 Tage Arrest wegen Briefeschreibens eines männlichen Jugendlichen. 2 Tage verbüßt, 2 Tage noch offen.
Wie haben Sie sich die Zeit vertrieben?
Ja, indem ich die Wände beschmiert habe, indem ich gesungen habe. Mehr kann man nicht machen.
Ich würde verrückt werden. Also ich glaube, ich würde verrückt werden, wenn ich hier 10 Tage lang...
Naja, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, also das Ding... Wieso ist denn die offen? Das wusste ich gar nicht. Das Ding ist ja nicht groß, also, ne? Das ist ja, meine, hier geht's ja noch.
Was geht jetzt so in Ihnen vor, wenn Sie jetzt hier drin stehen?
Ich stehe jetzt das erste Mal hier. Es ist ein beklemmendes Gefühl.
Die Hölle von Torgau, wie DDR-Umerziehungsheime Kinder auf Linie brachten. Das war heute Thema im Wochenendjournal. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.